Ja, schönes Lied, damit sind wir alle eingenordet um das, was es wirklich geht. Es geht um Christus und damit zusammenhängt auch um seine Gemeinde. Er identifiziert sich so sehr mit seiner Gemeinde, dass er den Saul fragt, was verfolgst du mich, der seine Gemeinde verfolgt hat. Und darum geht es heute. Und ich darf ganz herzlich Grüße bestellen von Nestvogels aus Hannover. Und wir waren gestern bei den Bibeltagen. Durften dort eine gute Zeit erleben und lassen die Gemeinde ganz herzlich grüßen. Und bevor wir einsteigen in das Thema, möchte ich euch bitten aufzustehen, dass wir vor Gott treten und beten. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir hier sein dürfen, Herr. Dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir dir Loblieder singen dürfen. Dass wir deine Größe, deine Gnade, deine Liebe besingen dürfen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du alles gegeben hast für uns und dass wir uns hier treffen dürfen als ein Teil deiner weltweiten Gemeinde. Herr, schenke, dass wir heute gut zuhören können, Herr. Nicht nur mit den Ohren, Herr, sondern mit dem Herzen, dass du durch dein Wort, Herr, mit Hilfe deines Geistes ganz tief in unser Herz hinein Dinge legst und, Herr, dass wir von innen heraus verändert werden. Amen. List, Tücke, Treulosigkeit, Lieblosigkeit, Streit, Feindschaft sind alles Waffen des Feindes Satan und eine Gemeinschaft der Kinder Gottes zu zerstören. All das ist Sünde und Sünde zerstört die Gemeinschaft zwischen Gott und dir und in der Gemeinde. Wenn wir mit List vorgehen, mit böser List, dann zerstört es die Gemeinschaft. Wenn keine Treue vorhanden ist, auch das gilt nicht nur für die Gemeinde, es gilt für sämtliche Beziehungen, auch in Ehen, dann zerstört es die Gemeinschaft. Lebt man im Streit, zerstört es die Gemeinschaft. Gibt es Feindschaften untereinander, ist Gemeinschaft zerstört. Und die Gemeinschaft unserer Gemeinde steht dabei auf dem Spiel. Ich zitiere erneut Paulus aus Galater 5, Vers 15, wenn ihr einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Diese Dinge sind Sünde, die ich genannt hatte, und jegliche Sünde trennt Gemeinschaft, vergiftet Gemeinschaft, zerstört Gemeinschaft. Und darum wollen wir uns zum dritten Mal, und damit machen wir unsere Trilogie komplett, fragen, wie sollen wir als Gemeinde biblisch gesehen zusammenleben? Wie gehen wir weise mit Konflikten um? Und bei den letzten beiden Malen haben wir bereits 5 der 8 Grundlagen für das Zusammenleben in der Gemeinde betrachtet. Und mein Wunsch ist nach wie vor, dass wir die beherzigen, weil Gottes Wort genau das spricht, dass wir sie beherzigen und umsetzen und so das Zusammenleben in der Gemeinde auf eine gute Basis stellen. Und heute schauen wir uns die letzten 3 an und ich finde es gut, dass Paulus einen Brief an die Philippa geschrieben hat und der sagt ihnen, dass er nicht verdrießlich ist, ihnen immer wieder dasselbe zu sagen. Ja, also Paulus sagt, ihr werdet fest und sicher, wenn ich immer wiederhole. Das hatte ich letztes Mal schon angedroht. Das werden wir heute wieder tun. Jetzt seid ihr dran. Das erste war, handle in Liebe. Zweite, handle in Demut. Gut. Das dritte, bewahre den Frieden. Viertens, halte deinen Ärger und Zorn, sehr gut. Unter Kontrolle und zügle deine Zorn. Sehr gut. Ganz genau. Die hatten uns bei den letzten beiden Malen angeschaut. Wenn wir das alle so sagen können, dann haben wir es hoffentlich ein Stück weit verinnerlicht, was wir gehört haben dazu. Und heute werden wir noch 3 Dinge uns anschauen. Strebe nach Versöhnung, gehe weise mit Lehrstreitigkeiten um und bewahre die Einheit der Ortsgemeinde. Und wiederum möchte ich euch erinnern, es ist das, was die Schrift sagt. Ja? Es ist keine Moralpredigt, verändere dein Äußeres, gib dich anders, das wäre Heuchelei, sondern lass dich von Gottes Wort in deinem Herzen berühren. Gottes Wort verändert dein und mein Herz. Und dann wird nach außen auch unser Lebenswandel verändert. Und darum werde ich nichts anderes tun, als die Schrift vorlesen, erklären und auf unser Leben anwenden. Es geht um die Veränderung des Herzens. Das ist das Entscheidende. Und darum ist mein Ziel wiederum und das Ziel der ganzen Reihe, dass wir lernen, wie wir biblisch gesehen mit Konfliktsituationen umgehen sollen, um Konflikte zu vermeiden. Und damit wir so als ganze Gemeinde eine Einheit bilden, dass wir reif werden, dass wir feststehen im Glauben Seite an Seite. Warum? Der Epheserbrief sagt es und der Philipperbrief setzt es quasi fort, damit wir zusammenstehen und für das Evangelium gemeinsam kämpfen. Damit Menschen erreicht werden von uns als Feststehende, als ganze Gemeinde und auch sie gerettet werden. Wenn aber Konflikte in der Gemeinde entstehen, dann wird dieses Zusammenwachsen nicht so funktionieren. Dann wird das Reifwerden verhindert werden. Dann können wir als Gemeinde nicht so geschlossen Seite an Seite stehen und für das Evangelium kämpfen. Darum nochmal ganz kurz in der Zusammenfassung die ersten 5 Punkte. Handle in Liebe. 1. Petrus 4, Vers 8. Von allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. 12-mal mindestens finden wir diesen Aufruf im Neuen Testament, dass wir einander lieben sollen. Jeder, der hier ist und mit Christus lebt, daran soll alle erkennen, dass wir Liebe untereinander haben. Da wo Liebe ist, wird eine Menge von Sünden zugedeckt. Das heißt, wir führen kein Schuldenkonto, wo wir die Dinge des anderen aufschreiben, sondern wir sollen bereit sein, zu vergeben und zu vergessen, zuzudecken. Eine vom Geist getriebene Liebe, die über die Probleme und Schwächen des Gegenübers hinwegsehen kann. Heißt auf der anderen Seite nicht, dass wir sämtliche Sünden einfach ignorieren sollen. Wir kommen heute noch dazu, wie wir damit umgehen sollen. Die Verantwortung haben wir auch. Und so haben wir gesagt, ein Konflikt kann durch diese 3 Aspekte überwunden werden. Gebet, Geduld und Güte. Wenn wir sogar für die Feinde beten sollen, dann ist da auch Gebet für uns natürlich sowas von notwendig. Geduld und Güte ebenso. Ein guter Partner der Liebe in diesen Situationen ist die Demut. Deswegen handle in Demut. Ein längerer Text aus dem Philipperbrief. Und wir haben gesagt, jeder muss Eigennutz und Ruhmsucht in der Gemeinde verurteilen. Ja, wenn in unserer Gemeinde diese demütige und dienende Einstellung nach dem Vorbild Christi, es geht direkt weiter, Vers 5 dann, könnt ihr in Ruhe mal lesen, wenn wir so auf Christus schauen und in sein Bild verwandelt werden und diese Demut haben, dann werden wir Konflikte überstehen können. Stolz dagegen ist tödlich und so haben wir gesehen, Eigennutz oder Streitsucht oder auch Ruhmsucht oder Stolz, die dürfen nicht unter uns sein. Dieses selbstsüchtige Machtstreben, dieser Stolz, dass man mehr, besser, toller von sich denkt, als man eigentlich ist. Gott hasst Stolz. Darum muss jeder Eigennutz und Ruhmsucht oder eben Stolz in der Gemeinde verurteilen. Und so müssen wir dahin getrieben werden, dass wir diesen unteren Weg gehen und dass wir demütig anerkennen, wir leben alle in der Abhängigkeit von Gott, von seiner Gnade. Dass wir darum unseren Nächsten lieben sollen und ihm helfen sollen und seine Lasten mittragen sollen. Mit offenen Augen sehen sollen, wo kann ich dem anderen helfen? Wo ist es in Konfliktsituationen notwendig, dass ich zurückziehe? Und ich rufe dich auf, schau dabei auf Christus. Er ist das Vorbild überhaupt und die Frage war, wie kannst du stolz sein, wenn Christus sowas von demütig war? Das dritte, was wir uns letztes Mal angeschaut haben, bewahre den Frieden. Wieder ein längerer Text. Wir haben gesagt, Frieden ist gut, Unfrieden ist böse. Zum Frieden bewahren gehört eben das Böse zu erkennen, es zu besiegen und durch Gutes zu ersetzen. Ja, dass wir nicht mit der gleichen Münze heimzahlen, sondern dem anderen die gute Münze, die goldene Liebesmünze reichen. Dass wir im begonnenen Streit nicht weiter reinkloppen, sondern den Frieden bewahren, ihm nachjagen. Darum steht's. Wir haben David uns als Beispiel angeschaut, der eigentlich hätte Rache nehmen können an Saul, der ihn hätte töten können. Aber er hat zurückgezogen und er hat Gott das alles überlassen. Lass dich nicht vom Bösen überführen. Wenn du angegriffen wirst, harre auf dem Herrn, mach bei ihm fest. Er sagt, mein ist die Rache. Sei vielmehr ein Friedensstifter, haben wir gesagt, die ein gesundes, heiliges Gemeindeleben fördern. Frieden, der gesät werden muss in jedem von uns. Es geht also nicht nur ums Bewahren, sondern auch ums Schaffen aktiv dafür sorgen, dass Frieden unter uns herrscht. Das ist harte Arbeit, aber wenn wir ihm nachjagen und beginnen, das Böse, was vielleicht uns widerfährt, mit Gutem zu entgegnen, dann haben wir sehr viel gewonnen. Und dazu sind wir noch eine Ebene tiefer gestiegen, wenn es dann um diese Ausbrüche geht, Ärger und Zorn. Im Jakobusbrief haben wir uns angeschaut. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ärger und Zorn stammen woher? Aus dem Herzen. Es ist der alte Mensch, der dabei zum Vorschein kommt. Und im Herzen ist das wirkliche Problem. Ja? Und darum müssen wir darauf achten, was wir unserem Herzen antun, was in unser Herz hineingeht. Weil Ärger und Zorn kommen daraus heraus. Gott selbst ist langsam zum Zorn, warum sollten wir schnell zum Zorn sein dürfen? Darum ist es wichtig, erstmal geduldig zuzuhören. Ja, ein paar Sprüche haben wir uns angeschaut, wie der Geduldige, der Langsame, der Ruhige in solchen Situationen betitelt wird. Schnell zum Hören sein, also hör erstmal zu. Dann hau nicht direkt raus, sondern langsam zum Reden und vor allem langsam zum Zorn. Epheser 4, da haben wir uns angeschaut, diesen Unterschied zwischen dem sündigenden und vernichtenden, diesen aufbrausenden Zorn und gegenüber dem heiligen Zorn. Und zwar dann, wenn Gottes Ehre angekratzt wird. Wenn Gottes Gesetz verlästert wird. Dann dürfen wir in gewisser Art und Weise auch zornig darüber sein, weil unser Herr angegriffen wird. Epheser 4, Vers 26. Und ich habe gesagt, mache dieses Thema zu deinem täglichen Gebet, mach Wortstudien, die Sprüche eignen sich sehr gut dazu, um über diese Themen einfach mal nachzusinnen. Und ich glaube, dass wenn du dich mit dem Wort beschäftigst, du verändert wirst. Halte Zorn und Ärger unter Kontrolle. Bitte deinen Nächsten um Vergebung, wenn es bei dir ausgebrochen ist. Und damit eng verwandt ist der fünfte Punkt, zügle deine Zunge. Kannte ich schon von klein auf, haben meine Eltern mir gesagt. Zügle deine Zunge, das ist auch sehr einprägsam. Gerade auch, wenn man den Jakobusbrief liest. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Also wenn du streitig, neidisch, unfreundlich, wütend, zornig, aufgebracht reagierst, so betrügst du dein Herz. Ja, du machst quasi etwas vor, dass du Gott dienst und du machst es toll äußerlich gesehen, aber in dir drin, und ihr seht, es geht wieder ums Herz. Immer dein Herz. Über all die gesprochenen und gedachten Worte musst du Rechenschaft ablegen zur Erinnerung. Kann man sich dann besser einprägen. Auch Facebook wird eines Tages gegen dich verwendet werden. Ich habe noch ergänzt, WhatsApp auch. Wir müssen Rechenschaft ablegen über unsere Worte, sagt Jesus uns in Matthäus 12. Deswegen frage dich im Blick auf Christus, sind deine Worte förderlich, heilsam, ermutigend, freundlich, beherrscht und demütig? Jakobus ruft uns dazu auf, eben nicht schlecht über die Geschwister zu reden, und dazu gehören eben üble Nachrede, Lästerung, Beleidigung, abfällige Bemerkungen, falsche Kritik, schlechtes Reden, grundlose Anschuldigungen, all diese Dinge. Ich glaube, ich muss sie nicht näher definieren, wir kennen sie. Und dann haben wir in Kürze noch drei Dinge gelernt. Listerei, nein, es ist Sünde. Es ist Sünde. Das muss in unserer Gemeinde unterbunden werden. Falsches Verurteilen oder eben das Richten über den anderen. Sich über den anderen stellen mit dem dicken Balken im eigenen Auge und den Splitter rauspulen wollen. Es ist Sünde. Und wir haben gelernt, dass wir unsere Kritik zügeln sollen. Zänkisch sein. Immer am anderen etwas auszusetzen. Nörgeln, nörgeln, nörgeln. Wenn du Kritik üben möchtest, dann tue das in einer freundlichen, in einer gesunden, konstruktiven und sich selbst einbringenden Kritik. Bringe dich selbst mit ein, wenn du was über die Musiker zu meckern hast. Dann mach es. Dann mach es. Als Beispiel. Halte deine Zunge im Zaum, zügle sie, wie der Reiter sein Pferd zügelt. Und das ist etwas, wo wir uns zurückhalten sollen. Es gibt aber andere Situationen von Konflikten, wo wir unsere Zunge gebrauchen müssen. Und damit starten wir in diese letzten drei Punkte von heute und lesen aus Matthäus 2, Kurze Abschnitte, erstmal aus Matthäus 5, die Verse 23 und 24 und dann Matthäus 18, Vers 15. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Matthäus 18, Vers 15, wenn aber dein Bruder, Klammer auf, an dir, Klammer zu, sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Warum gibt es hier zwei Texte? Wir hatten bis jetzt immer nur einen. Nun, Versöhnung geht in beide Richtungen, ja? Verstehen wir. Ja, wenn einer deiner Geschwister in der Gemeinde etwas gegen dich hat und du erfährst davon, dann geh du hin. Wenn einer deiner Geschwister in einer Gemeinde gegen dich sündigt, dann geh du hin. Ganz kurz, warum ich sie in Klammern auch geschrieben habe, an dir sündigt, das ist eine Textvariante, die Schlachterübersetzung übersetzt es zum Beispiel so, Elberfelder und Luther nicht, die sagen es sehr allgemein, wenn jemand sündigt, dann gehe hin. Schlachter hat eben noch diesen Zusatz, diese Einschränkung, wenn jemand an dir sündigt. Und doch wissen wir, wenn in der Gemeinde Sünde vorherrscht, sollen wir sie ignorieren, sollen wir schweigen? Nein, sollen wir nicht. Und das möchte ich versuchen, hier noch ein bisschen deutlich zu machen. Du bist dazu aufgefordert, auf deine Geschwister zuzugehen. Und das ist egal, wer schuld ist, seht ihr es? Du selbst musst immer die Initiative zur Versöhnung ergreifen. Ja, wenn du etwas getan hast und der andere hat etwas gegen dich, und du weißt das vielleicht gar nicht, kriegst es dann irgendwann mit, dann geh hin. Und wenn der andere etwas gegen dich tut, dann geh auch hin. Und weise ihn zurecht auf Basis der Schrift. Und das vertiefen wir jetzt, wenn jemand etwas gegen dich hat. Ja, das ist wohl eines der Prinzipien der Schrift, die wir vielleicht schnell vergessen oder vergessen wollen. Ja, ich habe schon oft Menschen zu mir, die zu mir gekommen sind, die gesagt haben, du Sascha, du, das ist irgendwie ganz komisch mit dem oder der handelt so lieblos mir gegenüber, das grüßt mich gar nicht. Irgendetwas hat er doch gegen mich, kannst du nicht mal hingehen und... Ist das, was die Schrift hier sagt? Ist es das? Nein. Die Schrift ruft auf, geh du hin. Du bist gefragt, du selbst. Du kannst mit den Leuten reden. Und vielleicht sagst du, na, ich kann gar nicht mit den Leuten reden. Also es fällt mir sehr schwer. Diese Dinge, ich kann sie einfach nicht ansprechen. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Oder mit dem kann man über sowas ja gar nicht reden. Oder, ja, wenn ich dem das sage, dann fühlt er sich angegriffen. Versteht mich nicht falsch, es ist okay, wenn du zu einem weisen Menschen gehst oder wenn du zu den Ältesten gehst und Rat suchst. Ja, dass du, ja, das ergibt Sinn, wenn du Rat holst, wie du etwas sagen sollst und was du vielleicht inhaltlich sagen kannst. Aber wälze deine Verantwortung nicht auf einen anderen ab. Wenn du weißt, dass jemand etwas gegen dich hat, dann gehe du hin. Und bei dieser ganzen Angelegenheit, denke ich, geht es wenig um Mut. Es geht wenig um die richtigen Worte, die du vielleicht in deinen ganzen Gedanken dir aufschreiben möchtest. Es geht wenig um die Angst, etwas falsch zu machen. Es geht schlicht und alleine worum? Um den Gehorsam. Es geht darum, das zu tun, was Jesus sagt. Dann vielleicht sagst du, ja, wenn ich doch diese Dinge ihm sage, vielleicht sage ich dann was falsch. Und es ist viel mehr falsch, wenn du nicht hingehst. Wenn du das gar nicht befolgst. Das ist Ungehorsam. Wenn du weißt, da hat jemand was gegen dich, dann geh doch einfach auf ihn zu und frage. Ja? Du hast die Schrift im Rücken, worauf du sagen kannst, hey, ich habe das gehört, guck mal hier, Matthäus 5, ich habe die Verantwortung, auf dich zuzugehen. Und jetzt müssen wir ein Stück weit verstehen, wie die Menschen das damals verstanden haben, als Jesus ihnen das gesagt hat. Ja, es geht hier um eine Opferung, um ein Anbetungsopfer, da möchte jemand zum Altar gehen und eine Opfergabe darbringen. Gott soll angebetet werden, aber die zwischenmenschliche Gemeinschaft ist irgendwo betrübt. Jede Sünde betrübt die Gemeinschaft und warum ist sie betrübt? Nun, irgendjemand hat etwas gegen dich. Da ist irgendwie eine Zerstörung da. Du hast es gerade erst mitgekriegt, ist es wieder eingefallen vielleicht und seht ihr, welchen Stellenwert Gott dem Anbetungsopfer einräumt? Er sagt, das ist die zweite Stelle, gehe zuerst hin und versöhne dich. Gott sagt, Versöhnung ist zunächst wichtiger, bevor du anbeten gehst. Ist das nicht krass? Versöhnung ist so wichtig. Und da klingeln vielleicht bei dem einen oder anderen die Alarmglocken, und dieses Beispiel ist aus der Praxis, aus meinem Leben auch, weil ich es kenne. Die Frage, wie kommst du sonntags morgens in den Gottesdienst? Gab es in irgendeiner Form einen Streitpunkt in der Familie? Ist es vielleicht Ärger und Zorn hochgekommen? Dir wurde eine zutiefst verletzende Antwort entgegengeknallt? Du konntest deine Zunge nicht zügeln, hast zurückgehauen, und dann nimmt das Drama seinen Lauf. Es ist Sünde da. Da ist etwas zwischen einem da, etwas Ungeklärtes. Und dann kommst du in den Gottesdienst und du singst fröhlich die Lieder, Gott anbeten, klasse, nicht wahr? Nein, das ist absolut nicht gut. Aus vollem Herzen, wie soll man da anbeten, wenn man nicht zu sehr abgestumpft ist? Wie soll das gehen? Das geht irgendwie nicht, weil Gemeinschaft betrübt ist, weil etwas zwischen dir und einer anderen Person steht. Und dieses Prinzip Jesu, was er hier deutlich macht, das wurde nicht angewendet. Versöhnung ist zunächst wichtiger als die Anbetung. Gott gibt in diesem Moment der Versöhnung und der Bereinigung des Ganzen und einen höheren Stellenwert als der Anbetung. Erst Versöhnung, dann Gottesdienst. Und darum wird in manchen Gemeinden auch diese Passage, das unmittelbar vor dem Abendmahl vorgelesen. Ja, weil das Abendmahl Ausdruck unter anderem der Gemeinschaft ist, die du mit Gott hast und die wir untereinander haben. 1. Korinther 10. Denke drüber nach, bevor der Gottesdienst beginnt. So möchte ich es einfach mal praktisch formulieren. Es ist gut, wenn du weit vor der Anbetung darüber nachdenkst, ob jemand etwas gegen dich hat. Und was tust du dann? Du opferst Zeit, du opferst Kraft, du opferst vielleicht sogar Geld und versöhnst dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Und das ist ein Opfer, was du bringen musst. Ja, stell dir vor, die Menschen damals, wenn Jesus ihnen das gesagt hat, da ist jemand aus Galiläa, oben im Norden Israel. Und da hat sich jemand auf den Weg gemacht, um nach Jerusalem zu gehen und anzubeten. 2 Tage, musste er um Samaria rum, das ging ja nicht, also 3 Tage. Dann kommt er in Jerusalem an, kauft sich ein Tier zum Opfern, stellt sich in der Schlange an und dann viel Zeit zum Nachdenken. Und dann kommt was. Oh nein. Mein Bruder. Da ist doch etwas. Der hat doch etwas gegen mich. Und was es auch immer ist. Was sagt Jesus? Lass das gekaufte Tier da. Gehe zurück. 3 Tage wieder zurück. Und versöhne dich mit deinem Bruder. Versöhne dich mit deiner Schwester. Das ist es, was Jesus hier sagt. Siehst du dieses Opfer, was da gebracht wird? Dieser Aufwand, der da betrieben wird, weil es so wichtig ist, strebe nach Versöhnung. Wenn jemand etwas gegen dich hat, verstehst du, Jesus fordert hier einen großen Aufwand zu betreiben, weil es so immens wichtig ist, dass wir untereinander versöhnt leben. Das heißt, dass du WhatsApp maximal dazu benutzen darfst, um einen Termin zu vereinbaren. Warum? Damit du den anderen in die Augen schauen kannst, wenn ihr miteinander redet. Ich warne immer wieder davor, sowas per WhatsApp zu klären, ganz ehrlich. Auch ein Telefon. Mal ist es vielleicht nötig, aber wenn möglich, gehe hin. Schau dem anderen in die Augen. Sprich unter 4 Augen mit ihm. Es geht darum, sich diesen Aufwand zu machen. Ja? Und du sagst vielleicht, boah, kann ich mir nicht vorstellen. Dann denke einfach nur dran, da ist einer 3 Tage unterwegs, 3 Tage wieder zurück und 3 Tage wieder unterwegs und 3 Tage wieder zurück. In 12 Tage. Das ist Aufwand. Nicht mal ins Auto setzen und 10 Minuten fahren und 1 Stunde vielleicht sprechen. Haben wir verstanden, hoffentlich, dieses Prinzip, was Jesus deutlich macht. Damit wir in der Gemeinde zusammenleben können. Diese Versöhnung, die muss da sein. Und das Zweite, was Jesus uns deutlich macht, ist in Matthäus 18. Wenn jemand sündigt, wenn jemand an dir sündigt. Und dieser zweite Fall ist ein ganzer Prozess. Ja, du kennst diesen Prozess vielleicht besser unter dem Begriff Gemeindezucht. Hier geht es darum, dass jemand in der Gemeinde, ein Bruder, eine Schwester sündigt oder eben wie erwähnt an dir sündigt. Was sollst du dann tun? Dann gehst du zu deinen Ältesten und sagst, hey, ihr habt doch die Verantwortung hier, klär das doch mal. Nein, auch hier nicht. Auch hier nicht. Warum sage ich das schon wieder? Nur weil es vorgekommen ist. Früher habe ich gesagt, okay, ich höre mir das mal an und ich glaube, das ist nicht richtig. Warum? Weil Jesus jedem Einzelnen die Verantwortung hier überträgt. Jesus sagt, du bist aufgefordert hinzugehen. Und du musst dich fragen, warum bist du nicht bereit hinzugehen? Ich werde dir nachher noch einige Ausreden präsentieren, die man so bringen kann, damit du die nicht mehr bringen kannst. Was aber eine echte Ausrede ist, und da musst du dich selber prüfen, ist eine falsche Motivation, mit der du hingehen kannst. Wenn du diese Motivation hast, um zu jemandem hinzugehen und ihn von der Sünde zu überführen, dann mach's lieber nicht. Und zwar, wenn du stolz bist und denkst, du kannst es besser. Dass du dich über den anderen erhebst, Balken und Splitter, dann ist es auch sündig und das ist nicht richtig. Oder wenn du das Ziel anstrebst, dass derjenige, der gesündigt hat, dass er aus der Gemeinde gekickt wird. Das ist ein falsches Ziel. Dann hast du eine falsche Sicht auf die Zucht, weil da geht es darum, den anderen zu gewinnen, nicht rauszukicken. Wenn du den anderen in Verlegenheit bringen willst, ihn zu demütigen, ihn zu blamieren und sagen, haha, guck mal, schon wieder reingefallen. Lass es. Du darfst nicht Gott spielen. Du darfst dieses Mittel, was Jesus hier einsetzt, nicht als Machtinstrument missbrauchen. Und wenn du also eine Sünde unmittelbar mitbekommen hast, dann prüfe deine Motivation, warum du hingehst. Es geht immer darum, den anderen zu gewinnen. Es geht immer darum, den anderen zurückzugewinnen und auf den Weg zu Christus zurückzubringen. Und damit überführst du ihn anhand der Schrift seiner Sünde. Nicht, weil du irgendwelche Erfahrungen gemacht hast oder das ist komisch. Die Schrift, die nennt dir die Sünden. Die sagt es ganz klar. Und nehmen wir jetzt an, ja, du bist bereit, das zu tun und sagst, wir nehmen mal ein Beispiel vom letzten Mal, das Lästern. Lästern ist Sünde. Ja, Lästern ist Sünde. Finden wir im Kolosserbrief, im Epheserbrief und es kommt jemand und der lästert. Was tust du? Dann nimmst du diese Person und führst ein Vier-Augen-Gespräch. Und ich betone Vier-Augen-Gespräch und nicht 20-Augen-Gespräch, dass du mit anderen darüber redest und auch nicht ein WhatsApp-Texten, sondern ein Vier-Augen-Gespräch. Gehe hin. Gehe hin. Rede mit der Person von Angesicht zu Angesicht. Und was sagt Jesus, wer das tun soll? Macht ihr Einschränkungen hier? Ich habe keine gefunden. Geht ihr hin. Ihr, die ihr gläubig seid, in der Gemeinde seid, wenn ihr jemanden seht, geht hin. Und das Ziel ist es, den Sündigenden zurechtzubringen. Ihn zu Christus zu führen. Zurück zu Christus. Das ist immer das Ziel. Und wenn der andere seinen Fehler eingesteht, nun, dann haben wir gewonnen. Dann ist ein Bruder, eine Schwester zurückgewonnen worden. Die Sünde wurde richtig behandelt. Der Satan wurde in dem Moment geschlagen, der die Einheit zerstören wollte. Die Einheit unserer Gemeinde ist erhalten und Versöhnung wurde gewirkt und am Ende wird Gott durch das alles geehrt. Ist das nicht klasse? Sünde wurde richtig behandelt, der Satan geschlagen, die Einheit der Gemeinde bewahrt, die Versöhnung gewirkt und Gott wird durch das alles geehrt. Das ist doch klasse. Und was passiert aber, wenn der andere unbußfertig ist, wenn er das nicht einsieht? Schlagt mit mir nochmal Matthäus 18 auf, wenn ihr es noch nicht mehr habt. Wir lesen die nächsten drei Verse noch. Matthäus 18 ab Vers 16. Weil das Ganze geht weiter. Ich werde nicht auf alle Details eingehen können, nur kurz erwähnen, wie dieses Prinzip hier ist, was Jesus uns gibt. Ja? Vers 15 haben wir gelesen, aber dann Vers 16, wenn er nicht auf dich hört, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber nicht auf die Gemeinde hören wird, so sei er wie ein Heide und Zöllner. Also wenn die Person ihren Fehler nicht eingesteht, dann der nächste Schritt, suche das Gespräch unter Zeugen. Mindestens ein Zeuge, dass die Sache, die da vorgetragen wird, Zeugen hat. Zweier oder Dreier Mund Zeugen. Zeugen müssen dabei nicht unbedingt passiv sein, sondern sie können auch versuchen, den anderen wieder zu gewinnen, zurückzubringen, mit den Prinzipien der Schrift zu konfrontieren. Und wenn die Person dann merkt, es ist falsch, wie ich gehandelt habe, dann hast du einen Bruder, eine Schwester gewonnen. Sie ist zurück auf dem Weg mit Jesus. Sie hat Buße getan. Aber wenn die Person den Fehler nicht eingesteht, dann wird es vor die Gemeinde gebracht. Dieser Fall wird vor die Gemeinde gebracht, erklärt, die Zeugen spielen dabei eine wichtige Rolle, weil sie es bezeugen, dass das schon getan wurde im kleineren Rahmen. Und nun ist die Gemeinde dran, auf denjenigen zuzugehen und ihn zu überführen von seiner Sünde. Klar, nicht jeder hat guten Kontakt mit jedem, das muss man alles ein bisschen berücksichtigen, aber es wird vor die Gemeinde gebracht mit dem Ziel, den anderen zu gewinnen. Es geht immer um das Gewinnen. Und wenn die Person dann ihren Fehler eingesteht, dann ist gewonnen. Ein Bruder, eine Schwester ist zurückgewonnen, auf dem Weg Christus. Aber wenn es nicht so ist, dann sei er wie ein Heide und Zöllner. Dann wird er als Sünder angesehen. So aber, und das sind, sage ich mal, die Grundpfeiler, die Jesus uns hier mitgibt, helfen dabei, die Gemeinde vor geistlichen und moralischen Verfall zu schützen. Und bei all dem ist es wichtig, wie wir auf den anderen zugehen. Schön polternd, aggressiv und mit schlechter Motivation? Nein, mit Liebe, mit Sanftmut, mit Taktgefühl, in der Kraft des Heiligen Geistes, unter Gebet. Die Wahrheit muss gesagt werden, aber in Liebe. Und dann, habe ich versprochen, möchte ich hier nur einige Ausreden nennen, die wir vielleicht alle kennen, vielleicht schon mal gehört haben, angewandt haben, ich auch. Es gibt viele davon. Ausreden, die sich uns auftun, warum wir keine Gemeindezucht machen. Weil die Situation verharmlost wird. Ist doch nicht so schlimm, was da passiert ist. Ja, das eine Mal lästern. Oder schönreden, weil es einem unangenehm ist. Ja, ach, hat er bestimmt nicht so gemeint, da brauche ich nicht hingehen. Oder stolz. Ich? Warum sollte ich auf den anderen zugehen? Kann doch jemand anders machen. Menschenfurcht. Oh, der wird mich doch danach zerfleischen, wenn ich dem was sage. Oder sie wird mir ans Bein pinkeln, sagt man. Aufwand. Boah, extra noch einen Termin machen, dahin zu fahren. Gespräch. Ach, lieber die Beine hochlegen auf der Couch. Sinnlosigkeit, ja. Das passiert doch eh immer wieder. Wir sind doch alle Sünder. Warum sollen wir das überhaupt tun? Das passiert doch halt. Kulturelle Gewohnheiten, ja. Es gibt Kulturen, wo man über die Fehler des anderen nicht spricht. Lieblosigkeit. Boah, das kann ich dem doch nicht sagen, dass er gesündigt hat. Ach, die Liebe, die muss doch vorherrschen. Ja, natürlich muss die Liebe vorherrschen. Aber was wäre es für eine Liebe, wenn wir den anderen nicht zu Christus zurückbringen, sondern auf den Abgrund zulaufen lassen? Vergebungsbereitschaft, die nicht da ist. Ja, ich will gar nicht, dass das zwischen uns wieder gut wird. Der soll mal schön leiden. Den eigenen Balken. Ja, wenn ich dem jetzt was sage, dann... Nee, der hört mir doch gar nicht zu. Der wird mir direkt einen entgegenknallen auf meine Fehler. Das geht nicht. Ja, aber dann ist auch etwas im Argen. Und all das sind Ausreden, die du bringen kannst. Aber nicht bringen solltest. Ich kann dich nur ermuntern. Folge gehorsam der Schrift. Das gehört zu den 8 Grundlagen für das Zusammenleben in unserer Gemeinde. Als einer der Ältesten möchte ich vor euch jetzt hier Fehler und Schuld bekennen. Dass ich selber auch einige dieser Ausreden manchmal vorgebracht habe. Dass ich gedacht habe, braucht man jetzt vielleicht noch nichts zu sagen. Und manchmal habe ich gedacht, es ist besser, wenn doch derjenige selber auf ihn zugeht. Und ich habe selber gemacht und es war falsch. Es war meine Schuld. Ich kann euch nur aufrufen, verzeiht mir dabei. Und lasst uns alle gemeinsam daran arbeiten, das zu tun. Diesen Weg zu gehen, den Jesus uns sagt. Nicht um den anderen fertig zu machen, sondern um zu gewinnen. Zu gewinnen für Christus. Und so möchte ich diesen Punkt schließen mit einer Geschichte, die ich so klasse fand. Wie zwei verfeindete Parteien einfach gemerkt haben, dass sie in Christus zusammen etwas bewirken können. Es war der von Hugenotten abstammende französische Hauptmann Etienne Bach, der während der Ruhrbesetzung als Besatzungskommandeur in der Stadt Datteln gesandt wurde, wo ihm dann der Bürgermeister, ein überzeugender Patriot, entgegenstand. Alle Anordnungen, die dieser Etienne Bach befehlt hat, das wurde nur mit größtem Widerstand von dem Bürgermeister angenommen. Und schließlich war es im Herzen des französischen Offiziers und auch Pfarrers Sohn so, dass er sich diese Frage gestellt hat, wie es nun möglich sei, auch unter diesen Umständen seinen Feind zu lieben. Am Karfreitag war ein evangelischer Gottesdienst und er ging in diesen Gottesdienst und da war auch das Abendmahl, was gefeiert wurde. Und er hatte einen Wunsch, irgendwie daran teilzunehmen, aber er hatte Bedenken. Fremde Offiziere, er könnte die Andacht der Gemeinde stören. Aber es war innerlich, er war so bewegt davon und das trieb ihn vorwärts. Und so nähert er sich dem Tisch des Herrn, er nähert sich dem Abendmahl, da ging man nach vorne und er stutzt. Und die ganze Gemeinde stutzt. Denn zugleich trat sein Gegner, der deutsche Bürgermeister, an seine Seite. Und alle fragten sich, was passiert jetzt? Ein kurzes Zögern und dann treten sie gemeinsam vor. Sie essen von einem Brot und trinken aus einem Kelch. Sie reichen sich die Hände. Von da an wurde das Unmögliche möglich. Es gab ein Zusammenarbeiten zum Segen der ganzen Bevölkerung. Das ist Versöhnung. Die Hände reichen. Strebe danach mit deinem Bruder und deiner Schwester versöhnt zu leben. Das war ein langer Punkt. Wir machen noch die letzten beiden Punkte. Wir sind etwas kürzer, aber nicht minder wichtig. Gehe weise mit Lehrstreitigkeiten um. Wir schlagen nochmal auf, 2. Timotheus 2, Vers 23. Hol noch einmal Luft, bevor wir in diesen Text einsteigen. Und schauen uns an, was Paulus hier dem Timotheus schreibt. 'Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Beim richtigen Verständnis im Umgang mit Lehrstreitigkeiten lässt sich geistlicher Selbstmord, um es mal so drastisch zu formulieren, für uns als Gemeinde verhindern. Bei Lehrstreitigkeiten geht es um theologische Fragen unter Geschwistern, um nicht evangeliumsrelevante Punkte. Ja, das heißt, wir müssen hier unterscheiden. Einmal diese Lehre, wenn es um die Rettung geht, dieses so Wichtige, wo wir keine Abstriche machen dürfen, und um irgendwelche äußerlichen Ordnungen, um irgendwelche Randthemen, um Themen wie zum Beispiel Engel und Dämonen. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ja? Die Bibel lässt uns über manches im Unklaren. Das heißt, du darfst dir natürlich eine gute, fundierte, biblische Lehrmeinung erarbeiten, aber das darf niemals zu Streit führen. Und Paulus schreibt hier von diesen törichten, von den dummen, unverständigen Fragen, über die man lange philosophieren kann, über die eigentlich der Glaube, ja, der guckt drauf und es hat eigentlich null Relevanz für ihn. Ja, und versteht mich nicht falsch, ich bin Fan von Fragen, es ist gut, wenn bei uns im Hauskreis Fragen gestellt werden, wo wir mit der Schrift herangehen und Antworten finden können. Aber törichte Streitfragen, die immer wieder aufkommen, wo es unterschiedliche Meinungen gibt. Und lass das nicht zu Streit führen. Du als Knecht, als Sklave Christi, wie er steht, sollst nicht streiten, sondern sollst milde sein, sollst geduldig sein. Ja, Paulus schreibt das an Timotheus, der in der Zeit natürlich irgendwo die Gemeinde in Ephesus betreut hat. Und er soll gegen Schwätzer und gegen diese Streitfragen lehrfähig sein. Er soll die gesunde Lehre entgegenbringen. Die gesunde Lehre ist die Lehre aus der Schrift. Ja, das natürlich. Aber wenn er als Vorbild dient, dann gilt es für jeden Einzelnen von uns. Ja, was machst du mit guten Vorbildern? Ja, du gehst ihnen nach, du ahmst ihnen nach. Und deswegen gilt es auch für jeden Einzelnen hier, dass du milde und geduldig in deinem Charakter bist und auf Basis der Schrift argumentierst und sagst, du, das führt zu weit. Das sind hohle Fragen, da kommen wir nicht weiter. Andersrum, gebrauche das nicht als Ausrede, weil du keinen Bock hast, auf Basis der Schrift zu diskutieren. Das wiederum auch nicht. Und dennoch, ja, bei manchen Fragen ist es wichtig zu unterscheiden, diese entscheidenden, evangeliumsrelevanten Fragen und diese Gewissensfragen oder die Glaubenstraditionsfragen. Themen Weihnachten, Alkohol, Musik. Und da gibt es vieles, was auch sag mal, Geschmack betrifft. Und da kann man drüber reden, aber da haben wir keine klassischen Grundsätze in der Schrift. Sondern hier müssen wir vorangehen in Liebe. Die Liebe, die nicht das Ihre sucht. Die Liebe, die dem Nächsten nichts Böses tut. Die sogar bereit ist, für den Bruder und die Schwester das Leben zu geben. 1. Johannesbrief. Es geht um das geistliche Wohl. Es geht darum, die eigenen Rechte und Freiheiten zurückzuschrauben und zu sagen, nein, wir wollen nicht streiten. Wenn Gewissen oder Lebensstil zu Streitpunkt werden, dann ist die Liebe das Mittel, was hier angewandt werden kann. Das ist wichtig für unser Zusammenleben, dass wenn wir, und das wird vorkommen, unterschiedlicher Meinung sind, dass wir in gesunder Art und Weise darüber reden. Und auch in gesunder Art und Weise kann man streiten, habe ich gelernt. Aber dass wir nicht zu bösartigem Streit uns hinreißen lassen. Es ist wichtig, dass wir so immer mehr in der Gemeinde mit Hilfe des Heiligen Geistes die Kontrolle über unsere Worte bekommen, dass wir den Ärger im Zaum halten, unsere Zunge zügeln, dass wir Stolz und Streitsucht verurteilen und lieber demütig und voller Liebe vorangehen. Und ihr merkt, die vorher ergründeten Punkte, sie dienen uns hier als Grundlage. Im 18. Jahrhundert gab es zwei Männer, die in einer doch wichtigen Lehrfrage gegensätzlicher Meinung waren. Es waren nicht nur zwei irgendwelche Männer, es waren wahrscheinlich zwei der größten Evangelisten, die es in der Kirchenbewegung gab. So sagen es zumindest einige Historiker, die haben größte Erweckungsbewegungen hervorgerufen. Beide Männer waren Freunde, ihre Namen George Whitefield und John Wesley. Sie predigten Christus und das Evangelium, hatten aber eine konträre Ansicht, wenn es um das Thema Erwählung Gottes geht. George Whitefield vertrat die Ansicht der souveränen Erwählung Gottes und John Wesley vertrat die Sicht einer sehr hohen menschlichen Verantwortung. Und ihre Meinungsverschiedenheit in dieser Lehrfrage führte teils auch zu hitzigen Diskussionen, teils zu heftigen Briefwechseln und jeder glaubte, dass er richtig lag und der andere in der Frage irrte. Also man verteidigte sehr, sehr aggressiv auch seinen Standpunkt, aber diese Frage ihrer Freundschaft, auch wenn sie teils ein bisschen vielleicht auf der Kippe stand, wenn man das so geschichtlich nachrekonstruieren kann, die wurde klar beantwortet. Ihr Respekt füreinander ist klar gesehen. Ich zitiere ein bisschen aus dem Leben der beiden, um für uns ein Beispiel zu geben, wie wir weise miteinander umgehen können. Sie sagten beide, oder der Alexander Strauch in seinem Buch sagt, beide bezeugten öffentlich ihre Hochachtung und ehrliche Liebe für den jeweils anderen. Sie beteten regelmäßig füreinander, schrieben Briefe und versuchten sogar, ihre gespaltene Erweckungsbewegung wieder zu vereinigen. Am Ende seines Lebens bat Whitefield, dass Wesley an seinem Begräbnis predigen möge, was dieser auch tat. In seiner Grabrede erklärte Wesley, wie wenigen Menschen sind wir begegnet, die wie Whitefield ein so freundliches Gemüt hatten, aus dem die wärmsten Zuneigungen frei und voll fließen konnten. Liebe leuchtete aus seinem Gesicht und atmete beständig in allen seinen Worten. Ist das nicht schön, was er über seinen Freund, seinen Bruder sagt? Mit gleicher Hochachtung hatte Whitefield vorher auch Wesley geschrieben, meine Wertschätzung für euch, ja, damals noch diese respektvolle Anrede für euch, die ist ungebrochen, wenn nicht sogar größer denn je, und ich glaube, dass wir trotz unserer Meinungsunterschiede in diesem und im zukünftigen Zeitalter ein Vorbild christlicher Liebe bleiben sollten. Die Liebe vergeht niemals. Und sie sind ein Vorbild im Rahmen dieser Streitigkeiten, unterschiedlicher Meinungen, doch respektvoll und in Liebe miteinander umzugehen. Theologische Streitfragen zwischen Gläubigen dürfen niemals zu persönlicher Feindschaft führen. Also sagte J.C. Ryle, der hatte 1816 bis 1900 gelebt, halten Sie die Trennwände so niedrig wie möglich und reichen Sie einander so oft wie möglich darüber hinweg die Hände. Das ist ein guter Grundsatz. Dass wir die Trennwände theologisch gesehen so niedrig wie möglich halten und immer wieder bereit sind, die Hände einander zu reichen. Es wird immer wieder unterschiedliche Meinungen geben, aber das darf uns nicht davon abhalten, zusammen zu leben und gemeinsam für Christus zu kämpfen. George Whitefield, der wurde eines Tages gefragt, ob er glaubt, Wesley überhaupt im Himmel zu sehen. Er antwortete folgendes: Ich befürchte nicht. Denn Wesley wird dem ewigen Thron so nahe sein und wir werden so weit weg von ihm sein, dass wir kaum einen Blick auf ihn erhaschen werden. So einen Respekt, so eine hohe Sicht hat ja der eine jeweils auf den anderen. Lasst uns weise miteinander umgehen, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Lasst uns nicht zu persönlicher Feindschaft führen, sondern lasst uns gemeinsam für Christus streiten. Und darum gehen wir nun mehr oder weniger jetzt, mehr zusammenfassend eigentlich zu diesem letzten Punkt, bewahre die Einheit der Ortsgemeinde. Wir lesen zwei Verse aus dem Philipperbrief, Kapitel 4. Da schreibt Paulus an zwei Streithähne. Er sagt, die Evodia ermahne ich, diesem Tüche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, steh ihn bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Philipper 4 macht sehr deutlich hier an dieser Stelle, dass auch in der Gemeinde Bitterkeit, Groll, Konflikte auftreten können. Es passiert. Und dabei geht es um Christen, ja, um Mitteilhaber, die zusammen gekämpft haben für das Evangelium. Und die kriegen sich in die Haare. Und letztes Jahr hat mir eine Schwester gesagt, du, ich bin schockiert, was alles an Sünde in unserer Gemeinde vorkommt. Ja, das klingt vielleicht oberflächlich, was ich ihr geantwortet habe, vielleicht auch schockierend. Ich habe gesagt, ja, die Bibel kennt das. Die Bibel weiß davon. Hier in Philipper 4 haben wir ein Beispiel und theoretisch jede geschriebene Sünde im Neuen Testament kann auch in unserer Gemeinde vorkommen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wie gehen wir daraus entstehenden Konflikten um? Wie können wir die Einheit unserer Ortsgemeinde bewahren? Und das ist grundsätzlich wichtig, dass du diese Gesinnung hast, dieselbe Gesinnung, diese Einheit im Blick hast und sie fördern möchtest. Dass du nicht durch Lieblosigkeit, Stolz, Unfrieden, Ärger und Zorn deiner Zunge oder Versöhnungsresistenz oder Streitsucht bei Lehrfragen das alles zerstörst, sondern dass du weißt, es geht um die Einheit, dass wir feststehen Seite an Seite und für das Evangelium kämpfen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dieselbe Gesinnung haben, dass wir darauf zugehen und immer wieder uns von der Schrift korrigieren lassen. Und dabei spielt auch der Ton eine große Rolle. Er macht auch die Musik, nicht wahr? Es ist wichtig, dass du und ich, dass wir verstehen, dass wir als Gemeindeglieder dieser Gemeinde eine gegenseitige Verantwortung haben. Du kannst dich nicht einfach aus der Pflicht ziehen. Also kannst du schon, gehst einfach weg und sagst, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, das ist nicht weise. Sondern damit verlässt du quasi deine Verpflichtung gegenüber deinen Geschwistern in der Gemeinde. Gemeindehopping ist das Thema, man geht einfach in die nächste Gemeinde, guckt, ob es da besser läuft. Nein. Wenn irgendetwas nicht passt, oder wenn du irgendwie denkst, ja, hier läuft es nicht und ich gehe einfach, dann vernachlässigst du deine Verantwortung gegenüber deinen Geschwistern, die du hast. Deswegen betreiben wir auch hier eine Gemeindemitgliedschaft. Dass wir wissen, wer gehört zur Gemeinde und wer hat eine gegenseitige Verantwortung, das geben wir demjenigen auch so mit. Ihr habt Verantwortung für die Geschwister, gegenseitig. Und leider gibt es immer wieder falsche Reaktionen in Konflikten und damit schließe ich mit einigen Beispielen, die das Ganze eigentlich mehr oder weniger nochmal zusammenfassen. Situationen, wo wir, wie man so schön sagt, nochmal Öl ins Feuer gießen. Der Konflikt erbrodelt. Dazu gehört zum Beispiel die Vergeltung. Ich will dem anderen eins wieder zurückgeben, weil er hat mich so angehauen, das geht ja gar nicht und das Prinzip ist, mein ist die Rache, sagt Gott. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Eine falsche Reaktion ist auch schlichte Tatenlosigkeit, also einfach gar nichts tun. Ignorieren oder warten, bis sich irgendwie wieder alles bessert. Die Bibel macht deutlich, geh auf den anderen zu, so oder so. Damit das Problem angesprochen und aus der Welt bzw. der Gemeinde geschafft werden kann. Eine weitere falsche Reaktion ist unweise Konfrontation, wenn es um Art, Inhalt und den Zeitpunkt geht. Ja, wenn wir meinen, jetzt gleich noch zwischen Tür und Angel hier, wenn alle Leute hier rumwuseln, noch einen Konflikt zu beseitigen und der andere muss schon eigentlich schon weg und es gibt einen falschen Zeitpunkt, es gibt eine falsche Art und Weise und es gibt den falschen Inhalt. Sei weise dabei, wenn es darum geht, den anderen damit zu konfrontieren und damit ihm zu reden. Denke vorher drüber nach. Vermeide Konflikte unter anderem durch die Demut, das war unser zweiter Punkt. Diese rechte Art und Weise, diese innerliche Gesinnung, dass man den anderen höher achtet als sich selbst. Das ist die Gesinnung Christi. Das ist nicht das, was ich vorlebe. Das ist nicht das, was jeder von uns in Perfektion kann. Das ist das, was Christus in Vollkommenheit gelebt hat. Der Gehorsam war ja Gehorsam, bis zum Tod am Kreuz ging und dafür seine Herrlichkeit verlassen hat. Um Konflikte zu vermeiden und sie zu lösen, gehört eben auch dazu, dass du hoffnungsvoll bist. Dass du vom Besten ausgehst, erst einmal, ja, bis das Gegenteil vielleicht bewiesen ist. Also sprich, dass du nicht ständig rumläufst und verdächtigst, ja, der war wieder böse und man verdächtigt den anderen und dann ist es eine Unruhe da. Du musst Hoffnung haben, dass wer Konflikte lösen kann, Gott durch den Heiligen Geist, der in unseren Herzen wirkt, der das Wort Gottes benutzt, um uns Prinzipien aufzuzeigen, wie wir miteinander umgehen sollen. Bei Menschen, naja, da sind viele Dinge unmöglich, bei Gott aber kein Ding unmöglich. Auch Konfliktlösung nicht. Weder in der Gemeinde, noch in der Ehe, noch irgendwo sonst. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und eine weitere Komponente, um Konflikte zu vermeiden, ist das Gebet. Dass wir füreinander beten, dass wir für die Einheit der Gemeinde beten, dass wir füreinander einstehen, dass wir das privat persönlich machen, aber auch gerne, herzliche Einladung nochmal donnerstags, dass wir gemeinsam als Gemeinde beten, für uns als Gemeinde und die Dinge, die uns auf dem Herzen liegen. Dass wir das Gebet dazu nutzen, um unsere Sünden zu bekennen, dass wir Gebet dazu nutzen, um Gott dankbar zu sein für die Gemeinde. Ja, manchmal ist das nicht so, dass wir das fühlen, aber es geht nicht ums Fühlen, sondern Gott sagt, es ist der Wille. Den ich habe, sagt in allem Dank. Sagt in allem Dank. Und viele dieser Prinzipien, wenn man das Buch Nehemia liest, kann man von ihm da auch erkennen. Er war ein sehr vorbildlicher Leiter, der sich eingesetzt hat. Der Konflikte auch, Nehemia 5 zum Beispiel, hatte. Innerliche Konflikte im eigenen Volk. Die zum Zerbruch der Einheit geführt hatten. Und er hat gebetet, er hat die Hoffnung gehabt. Er hat ein Stück weit heiligen Zorn gehabt. Weil da Sünde herrschte und er hat seine Zunge weise eingesetzt. Er hat Verständigungsunterschiede wieder richtig gestellt. Er hat quasi den Stier bei den Hörnern gepackt und ist losgegangen. Er war gehorsam, weil er wusste, das ist notwendig. Er ist ein gutes Vorbild. Bewahre du die Gemeinde und ihre Einheit. Und so sagte ich schon bei den letzten Malen, es gibt viele Hausaufgaben. Es gibt viele Hausaufgaben und die dürfen wir nach und nach umsetzen. Wir dürfen uns dazu ermutigen, wir dürfen füreinander beten. Weil es sehr viel ist, das weiß ich. Aber ich denke, und deswegen hatte ich diese Reihe noch einmal überarbeitet, es ist notwendig, dass wir diese Prinzipien haben, dass wir diese Grundlagen verinnerlichen, dass wir sie beherzigen. Und dass auch das langsamste Fischerboot das Ziel jetzt erreicht hat, dass wir diese 8 Grundlagen uns angeschaut haben und hoffentlich ein Stück weit mehr verstanden haben, wie wichtig es ist für unsere Einheit, für unser Zusammenstehen und daraus folgend loszugehen und als ganze Gemeinde den Menschen das Evangelium zu bringen. Darum ging es, das war das Ziel. Und ich wünsche mir, dass wir das beherzigen, was Gott sagt. Ihm sei die Ehre. Amen.